Einen schönen guten Morgen zusammen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Jugendpastor und einem Seniorpastor? Der Seniorpastor, der darf im Monat dreimal predigen und der Jugendpastor nur einmal im Monat. Dafür hat er aber 350 Leute vor sich. Und ich 150, ne? Ja, da muss man mit leben. Aber ich krieg das hin. Wer von euch kennt dieses Verkehrszeichen hier? Naja, sehr leicht, ne? Ich habe nachher noch ein paar andere. Da wird es schwerer. Klar, das kennt fast jeder. Ja. Sackgasse, weiße Straße, roter Querbalken. Hier geht's nicht weiter. Ende der Straße. Bitte wenden, umkehren. Keine Chance mehr zum Weiterfahren, könnte man auch sagen. Wir haben bei uns in der Hederstraße, kennt ihr vielleicht, kleine Nebenstraße zur B10, wir haben bei uns in der Hederstraße seit sechs Wochen eine Dauerbaustelle. Also wer denkt, zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe wäre Dauerbaustelle, ja? Der muss mal zu uns in die Hederstraße kommen. Jedenfalls, da ist mittendrin in der Fahrbahn ein riesengroßes Loch. Und bisher konnte man da immer noch drum rumfahren. Aber jetzt steht eben genau dieses Schild hier. Sackgasse. Kein Durchkommen mehr, geht nichts. Und alle Schlaumeier, die meinen, bei uns durchfahren zu können, damit sie an der Kreuzung bei der Kinzigstraße nicht ewig warten müssen, die haben Pech gehabt. Da geht nichts mehr durch. Jetzt könnt ihr durchs Nadelöhr von der Schwarzwaldstraße durch. Noch besser. Jedenfalls, jetzt müssen die Leute bei uns in der Einfahrt wenden, ne? Weil die fahren dann da rein und dann sehen sie, da vorne Sackgasse, ja, und jetzt haben wir den Kreisverkehr in der Einfahrt. Was für den Straßenverkehr geht, gilt so ähnlich, ich gebe es zu, so ähnlich, auch für das Leben. Zwar gibt es im Leben keine Verkehrsschilder, in dem Sinn wie im Straßenverkehr, aber es gibt eben auch Sackgassen im Leben. Und die können tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich ausschauen. Vielleicht hast du selber eine Vorstellung davon, wie das bei dir ausschaut oder ausgesehen hat, aber das kann ganz unterschiedlich sein. Zerplatzte Lebensträume zum Beispiel können so eine Sackgasse sein. Oder überschuldet, wenn man im finanziellen Würgegriff ist. Gescheiterte Beziehung, die Ehe, ein Trümmerhaufen. Versagen im Beruf, man selber versagt oder vielleicht die Firmenleitung und die Firma ist pleite. Oder wenn man merkt, die Kinder sind auf der schiefen Bahn. Schon Jahre kein Kontakt mehr mit den Eltern, Funkstille in der ganzen Familie, Sackgassen, Alkoholabhängigkeit, Drogen oder Pornosucht, der Kampf gegen die Krankheit, wenn die Seele erschöpft ist. So könnte man vielleicht auch noch an mehreren Stellen weitermachen. Und ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns, so wie wir hier sitzen, kennt in seinem Leben irgendwo die ein oder andere Sackgasse. Mancher steckt vielleicht sogar schon mittendrin in einer. Mancher hat es auch schon hinter sich, kann sein. Aber ich kenne niemanden, der nicht schon einmal vor einer Sackgasse stand. Kenne ich niemanden. Vielleicht gibt es so Leute, wahrscheinlich sogar. Aber ich kenne niemanden. Nicht mehr weiter können, nicht mehr weiter wissen, keine Kraft mehr zum Umkehren und keinen Ausweg mehr sehen. Das gibt es im Leben. Aber das hilft nicht weiter. Das bringt nicht weiter. Wer vor einer Sackgasse steht, der muss raus aus der Sackgasse. Sonst steckt man da fest. Lange. Zu lange vielleicht. Und das Leben von David ist ein gutes Beispiel dafür, für solche Sackgassen. David war König von Israel zur Zeit des Alten Testaments. Zuerst war er der ganz große, gefeierte Volksheld, der starke Mann im Staat. Später aber wurde er lebenssatt und auch ein Stück weit realitätsfremd. Wie oft so in der Mitte des Lebens, wenn die sogenannte Midlife-Crisis zuschlägt, Angst, etwas verpasst zu haben und dann eines Tages die verführerische Gelegenheit zum Greifen nah. Er geht fremd, bricht seine Ehe und auch die dieser Frau von Bathseba, so heißt sie. Und dann droht das Ganze ans Licht zu kommen, Sackgasse. Aber er wählt den falschen Ausweg. Er schickt den Ehemann von Bathseba an die Front. Und der kommt nicht wieder. Wieder Sackgasse. Aber dafür kommt ein anderer. Ein Prophet. Der Prophet heißt Nathan. Und er hält dem König den Spiegel vor. Und mit einem Schlag, von einem Moment auf den anderen, bricht sein ganzes Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Sackgasse. Weiß jemand von euch, was Sackgasse auf Englisch heißt? Dead end. Totes Ende. Da gibt's nichts mehr. Dead end. Das ist der Hintergrund von dem Psalm 32, den ich euch jetzt betend lesen möchte. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du? Ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Und darüber juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Psalm 32 schildert die große Krise im Leben des David im Rückblick. Da ist es schon vorbei, er ist schon hindurch. Es gibt noch einen anderen Psalm, der genau auf diese Situation hin abhebt, Psalm 51, da steckt David mittendrin. Aber Psalm 32 ist der Psalm, wo er aus der Perspektive, aus dem Rückspiegel heraus, aus seiner eigenen Sicht diese Zeit noch einmal für sich reflektiert und im Gebet vor Gott bringt. Und am Ende kann er nur eines sagen, befreit. Ich bin befreit. Das Ende meiner Sackgasse. Befreit weiterleben aus dem Dead End. Wurde ein New Beginning. Ein Neuanfang. Und ich will heute Morgen diesen Weg mit euch gehen, durch diesen Psalm in drei Schritten. Der erste Schritt heißt im Schwitzkasten der Sünde. Der zweite Schritt heißt Befreiung macht glücklich. Und das dritte, der große Befreiungsschlag. Der große König David steckt im Schwitzkasten der Sünde fest. Zwei Ehen auf dem Gewissen und ein Menschenleben. Und das ist kein Kavaliersdelikt, auch nicht für einen König. Wisst ihr, in all den Jahren meines Pastorendaseins, das sind jetzt auch schon ein paar, ist mir in der Seelsorge noch nie ein Mord untergekommen. Zum Glück. Das Höchste in dieser Richtung, was ich mal hatte, war ein Gefängnisbesuch bei jemandem, in meiner alten Gemeinde, der saß ein wegen bewaffneten Raubüberfall. Das war mal so das Höchste der Gefühle, ne? Aber Ehekrisen, Trennungen, Scheidungen, Rosenkrieg, das gab es auch bei mir schon öfters. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Eheberater, zumindest kein ausgebildeter Spezialist und Therapeut, aber alles, was mir so in dieser Richtung entgegenschlägt, das lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen. Das erste, bis ich etwas davon hörte, dass da was im Argen liegt, ist es meistens schon zu spät. Viele machen den Fehler, dass sie sich dann erst an jemanden wenden, nicht alle, aber viele, wenn die Beziehung schon in Trümmern liegt. Und das Zweite, mit dem Ende einer jahrelangen Beziehung oder einer Ehe fällt mindestens für einen der Beteiligten in dieser ganzen Sache eine Welt zusammen. Und zwar mit allen Konsequenzen. Sozial, beruflich, wirtschaftlich, existenziell. Und daran hat man oft Jahre noch zu knabbern, auch im Glaubensleben. Jetzt ist das aber heute nicht mein Thema. Ich will nur davon oder darauf abheben, was David erlebt hat und was in diesem Psalm da dann auch deutlich wird, nämlich mit der Sünde ist nicht zu spaßen. Sie nimmt uns in die Mangel und sie hat uns im Griff und sie will unser Leben zerstören. Und sie hat so sehr im Griff, dass wir es nicht so leicht und nicht so einfach aus der Klemme heraus schaffen und uns selber befreien können. Alleine geht das schon gleich gar nicht. Und selbst wenn die Wunden, die sie hinterlässt, die Spuren, die sind noch nach Jahren oft zu spüren. Interessant ist, dass die Bibel nicht nur einen einzigen Begriff für Sünde kennt. Im Alten Testament gibt es viele, viele Begriffe und davon etwa 4, manche sagen auch 6 Hauptbegriffe, die das Verhalten des Menschen als eine Sünde vor Gott darstellen, als eine Haltung oder ein Verhalten gegen Gottes Willen. Und interessant ist, dass David in den ersten 2 Versen dieses Psalmes hier gleich 3 von diesen 4 am Anfang nennt. 3 verschiedene nennt er hier. Der eine Begriff, Pescha, die Rebellion oder die Auflehnung gegen Gott. Dann Chata, die Zielverfehlung. Man könnte auch sagen, Er hat Gott nicht mehr vor Augen gehabt. Und Avon, Verdrehtheit. Man könnte auch sagen, oder es bezeichnet als ein in sich selbst verstrickt sein. In sich selbst verstrickt, in sich selbst eingekrümmt sein, könnte man sagen. Und das ist, was die Sünde mit einem macht. Sie lässt uns gegen Gott und gegen seine Vorstellung vom Leben aufbegehren. Und so kommt das Leben aus dem Gleichgewicht. Das eigentliche Ziel im Leben, ein Leben im Einklang mit Gottes Willen, wird verfehlt. Das ist so ähnlich wie beim Bogenschießen. Mein älterer Bruder ist da so ein passionierter Bogenschütze. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, ne? So einen richtigen Pfeil und Bogen in die Hand genommen. Da gibt es ja so diese Indianerpfeile und Bögen, die man sich selber macht, ne? Aus so einem Stock und dann so einer Schnur, ja. Aber da gibt es ja dann auch so die richtigen, so in diese Richtung, ja, die man richtig festziehen und spannen muss. Vielleicht hat ja schon einmal von euch jemand mit so einem Pfeil und Bogen geschossen. Und das ist auch überhaupt kein großes Problem. Also finde ich zumindest, da muss man halt ein bisschen gucken, dass niemand gerade in der Nähe ist. Ne? Das kriegt man auch ein paar Mal üben hin, bis man das so ein bisschen raus hat mit dem Spannen und mit dem Zielen. Und dann muss man hier einen Schutz anbringen, dass man die Sehne nicht ständig hier draufkriegt. Alles eigentlich kein Problem an sich, das Bogenschießen. Wisst ihr, wann Bogenschießen zum Problem wird? Wenn man eine Zielscheibe aufstellt. Dann wird es ein Problem. Denn dann schieße ich nicht mehr quer durch die Gegend, sondern dann soll ich ja diesen einen roten Punkt, der 50 oder sagen wir 25 Meter weit weg ist, so 11 Zentimeter Durchmesser hat, den soll ich treffen. Und dann wird diese Übung, dieses Bogenschießen, ha, mal dorthin, mal dahin, plötzlich gar nicht mehr ganz so leicht. Es wird sackschwer. Du kannst 100-mal den Pfeil fröhlich durch die Gegend schießen. Aber wenn eine Zielscheibe da ist, treffen die wenigsten ins Schwarze. Und das ist Zielverfehlung. Gott hat seine Zielscheiben sozusagen in dieser Welt aufgestellt und sagt, dahin, wenn ihr schießt, dann trefft ihr ins Schwarze. Aber wenn ihr vorbeischießt, dann ist es vorbei am Ziel. Und das geht nur, wenn man sich im Leben an Gott orientiert und ihn vor Augen hat. Die Sünde aber will uns den Blick auf Gott versperren. Stattdessen richtet sich unser Blick auf uns selber. Ich-Bezogenheit, in sich selbst verstrickt sein, so wie es hier heißt, wie eine Schnecke in sich selbst eingekrümmt, eingeigelt. Deswegen raus aus der Sackgasse, egal was es für eine ist, und frei werden davon, von Schuld, von Sünde, Verstrickungen, denn Befreiung macht glücklich. Glaubt mir das. Und das ist die Botschaft dieses Psalms. Das ist das, was David erlebt hat als eine Wirklichkeit in seinem Leben. In einem Leben, das in der Mitte seines Lebens mehr als verkorkst war. Das meilenweit an der Zielscheibe vorbeiging. Aber in diesem Psalm macht er eines deutlich und sagt, wenn du befreit bist von all dem, was dich in die Sackgasse und vor die Sackgasse führt, das macht dich glücklich. Er hat es in seinem eigenen Leben erfahren und das ist die große Botschaft des Evangeliums. Das ist die große Botschaft des Glaubens an Jesus. Dass du nicht länger vor der Sackgasse stehen musst, egal was es für eine ist, sondern du hast einen Ausweg vor dir. Im Glauben an ihn. Du bist frei. Du kannst deine Schuld und Sünde bei Gott loswerden. Du musst nicht länger in der Sackgasse feststecken, sondern Gott vergibt dir durch Jesus Christus deine Schuld und macht dich frei und schenkt einen Ausweg. So Das feiern wir auch nachher am Abendmahl. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Er nimmt es auf sich. Du bist frei. David wusste von Jesus noch nichts. Er hatte vielleicht eine Ahnung, da kommt mal jemand. Aber er wusste von all dem noch nichts, vom Kreuz, an dem Jesus alle Schuld auf sich nahm. Die Schuld ist David. Aber eines wusste er, der Mann ist glücklich. Der Mann ist glücklich, dem die Gleichgültigkeit Gott gegenüber vergeben ist, dessen Sünde zugedeckt ist und dem die Schuld nicht länger angerechnet wird. Der ist glücklich. Mega glücklich. Happy. Und dem dreifachen Sündenbegriff in den ersten zwei Versen dieses Psalmes folgt ein dreifacher Vergebungsbegriff. Die Schuld ist weggenommen, abgetragen. Wie da drüben, auf der Baustelle, dort bei dem Firmengelände, ein riesiger Dreckhügel. Und er wird jetzt nach und nach abgetragen und eingeebnet und schön gemacht. Die Schuld unsichtbar gemacht, verschwunden, weg. Und sie wird nicht länger auf der Minusseite deines Lebens geführt. In der Sprache eines Bankers, so wie ich einer war früher mal, könnte man auch sagen, aus deinen Schulden wird ein dickes Sparkonto. Jetzt lachen manche. Das versteht ihr, gell? Das verstehe ich auch. Was wäre das, wenn aus den zwei dicken Konten, die bei mir im Minus sind, jetzt merkt doch mal was, ne? Aber ich war Bankkaufmann, ihr wisst, ne? Aber wenn man so ein Haus finanziert oder eine Wohnung oder irgendwas und dicke Minus ist und wenn das plötzlich nicht mehr nur Minus ist, dass man abstottern muss, sondern im Plus, das ändert vieles. Und darum fiebern wir ja vielleicht auch auf diesen Tag hin, dass endlich, ne, der letzte Kreditbetrag bezahlt ist. Das ist hier gemeint. Befreit. Im Leben des David ist das eine Wirklichkeit geworden. Und es kann auch in deinem Leben, da bin ich überzeugt, Wirklichkeit werden. Denn das macht glücklich und das nimmt Zentnerlasten von den Schultern. Und es kann dein Leben wieder neu ordnen, einen neuen Horizont aufmachen. Neuanfang anstatt Dead End. Denn das Sterben Jesu am Kreuz hat den Fluch der Sünde ein für alle Mal die Macht genommen und ein Ende bereitet. Und er hat so eine Tür aufgestoßen, eine Tür des Glaubens weit aufgemacht für einen Neuanfang, auch für dich. David hat diesen Neuanfang gemacht. Mit all dem, was da noch mitgespielt hat, könnte man jetzt noch lang drüber reden. Machen wir jetzt dann heute nicht. Der große Befreiungsschlag. Eigentlich, oder ich möchte mal so sagen, wisst ihr, was ein Befreiungsschlag ist? Also jetzt erzähle ich mal wieder viel aus meiner Vergangenheit, ne? Ich habe viele Jahre meines Lebens aktiv Fußball gespielt. Und der Befreiungsschlag ist ja etwas, was ich zumindest aus der Fußballersprache kenne. Ja? Befreiungsschlag ist das, wenn der Dauerdruck des Gegners überhand nimmt und du am eigenen 16-Meter-Raum eingeschlossen und eingekesselt bist und der Druck wird immer stärker und stärker und der Pass in die Tiefe ist nur noch eine Frage der Zeit und das Tor auch. Und die Verteidigung muss höchst wachsam sein, um das Tor zu verhindern, um den tödlichen Pass zu verhindern. Und irgendwann kommt dieser Ball. Und dann muss der Verteidiger schneller sein als alle anderen. Und dann kann er nicht hinten rumspielen oder mal geschwind seine Technik-Trickkiste auspacken und den Ball vertändeln oder sonst irgendwas oder zum Torwart zurück, dann muss er das Ding granatemäßig weghauen. Weg mit. Befreiungsschlag. Versteht ihr? Und David nennt uns hier ein paar solcher ganz konkreter Befreiungsschläge in unserem Leben. Und die will ich euch ganz praktisch mit auf den Weg geben. Den ersten Befreiungsschlag, den uns David auf den Weg gibt in seinem Psalm, heißt: Friss die Dinge nicht in dich hinein. Das ist eine Sache von uns Männern vor allem. Aber es sagt selber David, ja? Er war auch ein Mann, ein König, ein stolzer Mann. Und manchmal ist es unser Stolz, der verhindert, dass wir offen über die Dinge sprechen können, dass wir es offen aussprechen können vor Gott, vor jemand anders. Wir fressen die Dinge in uns hinein, aber solange die Sünde im Dunkeln bleibt, da treibt sie ihr Unwesen. Und David sagt selbst: Solange ich es verschweigen wollte, wurde ich von Krankheit zerfressen. Und das ist das Problem. Sie zerstört uns im Verborgenen. Aber da, wo die Sünde ans Licht kommt, verliert sie ihre Zerstörungskraft. Ich habe das schon manchmal gesagt, aber das ist für mich ein eindrückliches Bild. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr zu Hause einen Garten habt und irgendwo mal so in den Ecken, wo man schon jahrelang nicht mehr hingekommen ist, mal wieder Ordnung macht und da liegen so ein paar Steine so drin. Und dann nimmt man so diese Steine weg und dreht sie um. Und dann beginnt das große Krabbeln unter diesem Stein. Kellerasseln und irgendwelche Tausendfüßler und so Zeug, ne, alles nicht so ganz so, ein bisschen eklig für manche, ja, Würmer und so Zeug. Aber solange die da unten unter dem Stein hausen und niemand den Stein umdreht und alles in Ordnung ist, treiben die ihr Unwesen. Aber in dem Moment, wo der Stein umgedreht wird und ans Licht gehalten, dann flieht die Kellerassel so schnell, kannst du gar nicht gucken. Friss es nicht hinein in dich. Mach es nicht mit dir selber aus, sonst ist es vielleicht irgendwann aus mit dir. Verschweigen, verdrängen, nicht wahrhaben wollen oder sich irgendwie damit arrangieren, das sind alles keine guten Ratgeber. Die Sünde scheut das Licht, aber wenn Licht ans Dunkel kommt, dann verliert sie ihre Macht. Zuerst muss also mal die Schuld aufgedeckt werden, bevor sie von der Liebe und Vergebung Gottes zugedeckt werden kann. Es klingt irgendwie paradox, ne? Aber in dem Moment, wo es aufgedeckt wird, deckt die Gnade Gottes das alles wieder zu. Und das ist die große Wende im Leben des David. Dieses Bekenntnis. In dem Moment, wo ich es dir gesagt habe, Gott, hast du es gesehen? Es ist Licht ans Dunkel gekommen und dann hast du es zugedeckt mit deinem Blut, mit deiner Gnade. Und deshalb mach dir nichts vor. Dir nicht, anderen nicht und Gott schon gleich gar nicht. Nenn die Sünde beim Namen. Und es ist oft auch eine Hilfe, das vor jemandem auszusprechen, vor einem Seelsorger vielleicht. Das Aussprechen ist wie das Aufdecken, es befreit. Der dritte Befreiungsschlag: Bring es Gott im Gebet. Das klingt so banal, aber genau das ist es, was David hier sagt. Ich bete zu ihm, ich sage es Gott, ich vertraue es ihm an. Und du musst ihm das einfach, und du darfst es ihm einfach sagen und du musst es ihm überlassen. Und wenn dann die Schuld oder die Schuldgefühle oder was auch immer in deinem Leben, wenn es wieder anklopft bei dir und dir ein schlechtes Gewissen macht, dann bete. Und du wirst merken, das Gebet wird dich stark machen gegen Versuchung und Schuld. Und der vierte Befreiungsschlag: auf dem Weg Gottes bleiben. David hat ein festes Versprechen von Gott bekommen. Und an das will er sich halten, denn Gott sagt zu ihm, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, damit du das Ziel erreichst und nicht wie orientierungslos durch die Gegend läufst. Denn der Weg Gottes ist der beste Weg im Leben eines Menschen. Und ich kenne Menschen, die waren auf diesem Weg Gottes und haben sich an ihm orientiert, haben angefangen zu beten, die Bibel vielleicht auch zu lesen, sich an Gott und seine Gemeinde zu halten. Aber in dem Moment, wo sie andere Wege gegangen sind, kann es sein, dass es nicht mehr so gut weitergeht. Ich habe da jemanden vor Augen, der mir in dieser Woche etwas anvertraut hat und wo ich gedacht habe, ja, wärst mal auf dem Weg Gottes geblieben, da ging es dir besser. Und es ist nicht so ein moralisches Dahergeplapper, sondern ich glaube, da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Der Glaube kann vor falschen Wegen bewahren. Und darum bleib auf diesem Weg und geh nicht eigene Wege. Und mögen sie noch so verlockend sein, vertrau ihm, gehorch ihm, sagt David hier im Psalm, und folge ihm. Das sind Schritte in ein befreites Leben. Schritte aus der Sackgasse. Und vielleicht ist ja die Abendmahlsfeier nachher so ein erster Schritt für dich, mal wieder heraus aus deiner Sackgasse, in der du gerade steckst. Vielleicht so ein erster Befreiungsschlag. Und wenn David schon in seinem verkorksten Leben mit all dem, was er verbockt hat, schon neu anfangen konnte im Glauben an Gott und in der Vergebung, warum sollst du es nicht auch können? Warum sollst du es nicht auch können? Raus aus der Sackgasse, Auswege aus den Sackgassen deines Lebens, damit am Ende nicht das Dead End steht, sondern damit am Ende ein Ausweg steht, ein Ausweg und ein Neuanfang in Jesus Christus. Amen. Jesus Christus.